Bodo Ramelow ist der erste Ministerpräsident der Linken in Deutschland. Und im Moment sieht es so aus, als könnte er vielleicht auch der Letzte sein. Herzlich willkommen zu Phoenix persönlich, Herr Ministerpräsident.
Hallo, ich freue mich. Ja, ich freue mich auch, dass wir uns an diesem Ort treffen. Das ist die Peterskirche auf dem Petersberg in Erfurt. Ein magischer Ort und mein Lieblingsort. Tatsächlich, hier habe ich vor 35 Jahren das erste Mal dienstlich gestanden und seitdem lässt mich dieser Ort nicht mehr los. Und ich freue mich, dass wir das Gespräch heute hier führen, denn wir sehen jetzt die Kirche in einem völlig neuen Glanz und es ist ein toller Ort für Menschen, um einfach mal zu Besuch zu kommen.
Sie geben mir schon das Stichwort 10 Jahre Ministerpräsident. Jeder Zweite in Thüringen wollte Sie behalten als Ministerpräsident. Ihre Partei dagegen ist, kann man sagen, regelrecht abgeschmiert von 31% auf 13%. Sind Sie vielleicht der richtige Mann in der falschen Partei?
Das kann man trefflich hin und her debattieren. Aber die Entscheidung, dass ich ein Bündnis Bodo Ramelow gründen würde, um einfach Ministerpräsident zu bleiben, diese Entscheidung hätte ich so nie treffen wollen. Deswegen hat mich die Entwicklung um das Bündnis Sarah Wagenknecht dann ziemlich kalt erwischt. Das gebe ich gerne zu. Und ich war auch der festen Überzeugung, dadurch, dass Frau Wagenknecht in Thüringen gar nicht kandidiert hat, dass der Erfolg von BSW sich niemals so abbilden wird, wie er sich dann tatsächlich abgebildet hat.
Nämlich mit 16%. Trotzdem, wenn wir noch mal drauf schauen, wie die Bevölkerung wirklich offensichtlich hinter Ihnen stand, fühlt sich das nicht sehr unfair an?
Es ist ambivalent, denn wir sitzen wiederum am richtigen Ort. Das ist mein Wahlkreis. Und ich bin der einzige Spitzenkandidat aller Parteien, der seinen Wahlkreis direkt gewonnen hat. Das heißt, hier in der Stadt und hier im Umfeld habe ich sogar noch Stimmen dazu gewonnen. Das heißt, während meine Partei abgeschmiert ist, in der Auseinandersetzung um das Bündnis Sarah Wagenknecht, habe ich als Person hier wiederum gepunktet. Insoweit, es sind zwei Herzen in meiner Brust, aber die Privatisierung von Parteipolitik und die Zuschneidung auf eine Ich-AG, das wäre ein Weg, den ich mir niemals vorstellen kann und mir auch nicht vorstellen will. Was ich bedauere, ich habe ja mit Katja Wolf, der Spitzenkandidatin, sehr intensiv gesprochen. Ich habe am Anfang sehr gehadert mit ihr, weil sie am Tag vorher mir noch das Gegenteil erzählt hatte. Das trifft einen auch menschlich dann auf einmal, wenn man das Gefühl hat, dass da nicht ganz mit der Wahrheit gearbeitet wird. Aber egal, ich habe mich ausgesprochen mit Frau Wolf und sie hat mir gesagt, sie hat so viel Angst vor der AfD, dass sie deswegen mit dem BSW den Weg geht, weil sie der AfD die Stimmen wegnehmen will. Am Ende hat sie nur uns die Stimmen weggenommen.
Wenn man allerdings auf Ihre Partei schaut, die ja durchaus auch in anderen ostdeutschen Gegenden, also in den 3 Bundesländern in Ostdeutschland, schwierige Wahlergebnisse, sage ich jetzt mal, eingefangen hat, die an diesem Wochenende ja auch um ihr Profil ringt und die Weichen neu stellen will mit neuen Vorsitzenden. Was würden Sie sagen, hat die Linke an Fehlern gemacht in den letzten Jahren?
Ja, wir haben eine Veränderung der Parteienlandschaft insgesamt und die eigentliche Fehlerdiskussion meiner Partei, die habe ich vor vielen Jahren schon begonnen. Eine plurale Linke kann nur eine Breite haben, die sich in der auch unterschiedlichen Stimmen aushalten kann. Und insoweit habe ich nie verstanden, warum Oskar Lafontaine, Sarah Wagenknecht, Klaus Ernst, die alle in führender Verantwortung gestanden haben, nie das verwirklicht haben, warum sie anschließend die Partei verlassen haben und die Ich-AG gegründet haben und dann eine sehr autoritäre Form gewählt haben, indem man eben Mitglieder nur noch handausgesiebt reinlässt. Also keine Massenpartei sein will, auch sich als solche nicht entwickelt und auch viel Intransparenz als Begleitmusik hat. Ich persönlich muss noch anmerken, dass als ich Ministerpräsident wurde, war es nun ausgerechnet Frau Wagenknecht und die Kommunistische Plattform, die mich dafür verprügelt hat und gegeißelt hat, dass Regieren kein guter Weg wäre, den Sozialismus aufzubauen. Und das Kuriose ist, dass zu der Zeit tatsächlich die CDU ja einen Unvereinbarkeitsbeschluss zu unserer Partei beschlossen hat, wegen Sarah Wagenknecht und der Kommunistischen Plattform. Dass nun ausgerechnet diese CDU sogar zu Sarah Wagenknecht dann offenkundig nach Hause zu einer Audienz fährt, das finde ich dann seltsam berührend.
Da kommen wir vielleicht gleich noch mal ausführlicher zu. Ich würde aber trotzdem gerne noch mal auf Ihre Partei insgesamt schauen und auf das, was in diesem Wochenende da stattfinden wird. Ihre Partei streitet ja unter anderem auch über die Position zum Nahostkonflikt und über Antisemitismus. Sie sind Mitglied der Deutsch-Israelischen Gesellschaft und haben auch immer das jüdische Leben in Erfurt sehr gepflegt. Schockiert Sie das, dass wir solche Debatten sehen, dass es Parteiaustritte geben muss jetzt an dieser Frage?
Ich bin traurig, dass Udo Wolf ausgetreten ist, weil ich ihn als einen unglaublich starken Mitstreiter erlebt habe und immer als einen klugen Partner. Und ich bin traurig, dass sowas wie in Berlin passiert ist, dass an einem Landesparteitag dann der wirklich tolle Klaus Lederer, der ein guter Kultursenator in Berlin war, oder meine seit Jahrzehnten mir verbundene Elke Breitenbach und Petra Pau, die ich sehr verehre für ihre Arbeit, die sie als Abgeordnete und als Mensch gemacht hat, dass die den Landesparteitag verlassen haben. Ich finde das befremdlich, unangenehm und schmerzlich. Und in der Tat, da sind Sachen in Teilen von der Berliner Partei hochgekocht, die mir im Wahlkampf schon mal begegnet sind. Nur habe ich die damals einfach digital geblockt. Weil wer dann von dem Apartheidstaat Israel spricht und Gaza als Freiluftgefängnis bezeichnet und meint, man müsste an der Seite der Hamas oder Hisbollah glauben, dass das eine Befreiungsbewegung sei, das Gegenteil ist der Fall. Also wenn eine Organisation diktatorisch und intolerant ist, dann sind das diese Organisationen Hamas und Hisbollah. Das ist für mich die Ausgangslage, dass ich sage, ich will mich nie verbrüdern. Also ich finde Freiheitskämpfe, von denen man dort spricht, die zur Unfreiheit von Menschen führen und die Unfreiheit mit in Kauf nehmen, diese haben das Wort Freiheitskampf nicht verdient. Deswegen muss man an der Stelle klar machen, was heißt für uns, an der Seite einer offenen Gesellschaft zu leben? Was heißt es, Religion frei leben zu können? Und deswegen ist für mich der Blick der jüdischen Landesgemeinde von Thüringen so wichtig. Mein Freund Reinhard Schramm, der Vorsitzende der jüdischen Landesgemeinde, sagt immer, wir alleine als Minderheit sind schutzlos. Wir brauchen die Mehrheitsgesellschaft. Und ihr als Mehrheitsgesellschaft müsst verstehen, wenn es uns schlecht geht. Und das meint nicht nur Jüdinnen und Juden, das meint hier in der Nähe die Ahmadiyya-Gemeinde, also eine muslimische Gemeinde, die genauso angegriffen wird, wo Schweineköpfe über den Zaun geworfen wird, wo Schweineblut auf die Baustelle der Moschee geschüttet wird. Ich halte das alles für nicht zulässig. Ich halte das alles für gefährlich für uns alle. Und das in einer Region, in der die Mehrheit der Gesellschaft mit Religion gar nichts am Hut hat. Deswegen die Freiheit, sein Leben leben zu können, mit Kopftuch, ohne Kopftuch, mit Kreuz, ohne Kreuz, mit dem Davidstern, mit der Kippa oder ohne. Das muss jeder Mensch selber entscheiden. Aber niemand anderes darf jemanden angreifen wegen der Kippa, wegen des Kreuzes oder wegen des Kopftuches.
Nun heißt es wird damit gerechnet, wenn dieses Thema jetzt aufkommt auf dem Bundesparteitag, dass es weitere Parteiaustritte geben könnte in der nächsten Woche. Glauben Sie das auch?
Ich glaube, dass es Parteiaustritte und dass es Parteieintritte gibt. Die Frage ist nur, ob wir über Intoleranz reden. Und Intoleranz dürfen wir nie zulassen. Deswegen sind auch diejenigen, die dann meinen, sie müssten Abwehrmechanismen als intolerante Kraft entwickeln, indem sie andere rausmobben. Also ich habe das, wie gesagt, im Wahlkampf erlebt, so eine Bundesarbeitsgemeinschaft, selbsternannte Bundesarbeitsgemeinschaft für Weltrevolution und sonstigen Unsinn hat dann gemeint, mich auf X, also Twitter, attackieren zu können. Und dann sage ich, okay, sowas blocke ich, nehme es mir nicht an, sage aber, solchen Kräften darf man den Raum nicht geben, einen Parteitag zu dominieren.
Nun wird es natürlich am Wochenende auch noch um viele andere Themen gehen. Was würden Sie sagen, welches Profil muss die Linke wieder bekommen oder welche Themen müssten Sie besetzen, damit Sie aus diesem Stimmungstief, Umfragetief, Wählertief herauskommen?
Erstmal müssen wir uns als Partei sortieren. Und das heißt tatsächlich, wir müssen auch strukturelle Veränderungen vornehmen. Wir müssen aufhören, uns selber zu beschäftigen, mit uns selber. Also der Feind ist nicht das Mitglied der Partei. Das Mitglied der Partei kann möglicherweise eine andere Meinung haben. Dann müssen wir mal anfangen, über die Meinungen zu reden. Und dann brauchen wir auch Entscheidungsprozesse, was ist Mehrheitsmeinung, was ist Minderheitsmeinung. Ich bin manchmal selber in meiner Funktion als Ministerpräsident in einer Meinungsposition gewesen, die nicht die Mehrheitsmeinung meiner Partei war. Insbesondere, wenn es um die Frage Waffenlieferungen in die Ukraine ging, habe ich immer dokumentiert, dass das meine Position als Ministerpräsident ist und warum ich sie auch vertrete. Aber ich habe nie deswegen gesagt, ich werbe für Waffenlieferungen, weil ich Waffenlieferungen aus Deutschland insgesamt für falsch finde. Aber ich finde sie grundsätzlich für falsch. Da aber Russland vorher auch schon mit Waffen versorgt worden ist, da es ja vorher schon Verträge von Rheinmetall auch mit Russland gegeben hat und da wir in der NATO auch Widersprüche produzieren, die wir nicht auflösen, also der zweitgrößte Truppensteller der NATO, die Türkei, führt in zwei Ländern im Moment völkerrechtswidrige Kriege. Ich finde das alles akzeptabel. Und deswegen sage ich, ich würde gerne darüber reden, wie müssen wir eigentlich in Europa uns verhalten, um den Zerfall der Sowjetunion und den Zerfall Jugoslawiens durch eine europäische Friedensordnung aufzufangen. Das heißt, was sind eigentlich die friedlichen Elemente, die wir brauchen, die wir entwickeln müssen, damit die Staaten unterschiedlich sein können? So viel Pluralität, die ich in meiner Partei fordere, so viel Pluralität fordere ich auch für Europa. Und ein Sich-Aushalten. Und die Antwort darauf kann nicht heißen, dass man das mit militärischer Gewalt oder nur mit Gewalt löst. Und die Realität ist aber, dass Putin die Ukraine überfallen hat. Dass Putin die Waffen benutzt, um ein Land zu überfallen und diesem Land einfach Territorien wegzunehmen. Und dasselbe ist passiert mit Bergkarabach. In Bergkarabach ist Russland der Friedensapostel gewesen, derjenige, der zuständig war, die Armenier in Bergkarabach, die Siedlungsarmenier dort zu beschützen. Und sie haben weggeguckt, als die Aserbaidschaner die Bergkarabach-Bewohner vertrieben hat. Und jetzt hat Armenien Angst um seine Außengrenzen. Oder Moldau hat Angst um die Frage, was passiert in Transnistrien. Oder Litauen, Lettland, Estland haben Sorgen, dass Russland wieder den großen russischen Bär spielt. Und das hat nichts mit der alten Sowjetunion zu tun. Deswegen sage ich, der Zerfall von Riesenreichen, von alten, kolonialen, aufeinander gebundenen Kräften, dieser Zerfall macht mir große Sorgen. Und aus dieser Perspektive trete ich für eine europäische Friedensordnung ein, die tatsächlich es fertigbringt, dass wir mit Nichtangriffspakten und mit Verteidigungsabkommen, die wir wechselseitig auch abschließen müssen, neue Wege gehen müssen.
Was das Thema Krieg und Frieden angeht, gibt es ja sicherlich große Teile Ihrer Partei, die auch mit den Positionen des BSW, was das angeht, irgendwie noch einverstanden sein könnten, wo Sie aber vollkommen anderer Meinung waren und sind, ist das Thema Migrationspolitik. Ihre Partei möchte nach wie vor Bleiberecht für alle und einen Abschiebestopp, während Sarah Wagenknecht und, wenn ich mich richtig erinnere, waren das ja auch die Dissensen, die sie durchaus immer wieder mit ihr hatten. Auch Gregor Gysi hat ja immer wieder versucht, mit ihr zu sprechen. Aber darauf hat sie beharrt und dann eben diese neue Partei gegründet. Wenn wir jetzt wiederum darauf schauen, wie die Ostdeutschen mehrheitlich gewählt haben, sieht es doch so aus, als ob eine strengere Asylpolitik, Migrationspolitik durchaus im Interesse der Mehrheit der Menschen hier ist. Haben Sie da an der Mehrheit vorbei regiert oder haben Sie die nicht gesehen?
Ich rede von Humanität und Menschenrechten. Ich rede davon, ich bin bekennender Christ, dass mein Herz schmerzt, wenn ich sehe, wie viele Menschen im Mittelmeer ertrinken. Dass wir zulassen, dass um uns herum an den Außengrenzen der EU ein Leid entsteht, bei dem wir weggucken, wo wir auch Teil des Problems sind. Weil wir als wirtschaftlich starker Teil eigentlich auch Verantwortung haben für die Entwicklung anderer Länder. Und da meine ich jetzt nicht Entwicklungshilfe, die wir irgendwelchen Typen geben oder in irgendwelche nicht kontrollierbaren Strukturen. Das meine ich ausdrücklich nicht, sondern die Frage ist eigentlich, was bieten wir an, um unsere Themen, die wir lösen müssen, auch anders lösen zu können. Also externalisieren wir alle Massenproduktion in Billigproduktionsländer, entziehen wir uns selbst die Arbeitsfähigkeit. Wir erleben es gerade beim Thema Kochsalzlösung und bei Medikamenten. Das haben wir schon bei der Corona-Pandemie gehabt mit Masken. Auf einmal stellen wir fest, dass das kapitalistische Verwertungslogiksystem dazu geführt hat, dass das alles in ferne Länder gepackt worden ist. Aber deren Leid, was da teilweise mit verbunden ist, also blutige Hände an billigen Textilien, die wollen wir nicht sehen.
Aber wenn Sie sagen, Herr Ramelow, Sie sind ein Menschenfreund dann, und Sie schauen dann auf Ihre ostdeutschen Wählerinnen und Wähler oder auf die Menschen in Ostdeutschland, die Sie ja sehr gut kennen, Sie sind ja schon sehr lange hier. Was sagen Sie denen, die Angst haben, dass sie keine Wohnungen mehr bekommen, dass sie weniger Sozialleistungen bekommen? Wie können Sie das entkräften?
Ich will einfach auf die Fakten hinweisen. Die Anzahl von Geflüchteten, die wir haben, steht in gar keiner Relation zu den leeren Wohnungen, die wir auch haben. 20.000 Wohnungen stehen in Thüringen leer. Die Frage ist eigentlich, wie aktivieren wir die leeren Wohnungen? Und wie schaffen wir es, den Menschen tatsächlich das Gefühl zu geben, dass die, die als Geflüchtete zu uns gekommen sind, tatsächlich so auch angefragt werden, dass sie Teil unserer Gesellschaft werden oder auch geprüft werden, ob sie überhaupt Teil unserer Gesellschaft werden wollen. Auch das würde ich gerne wissen, weil einfach nur Asyl zu gebrauchen, um am Ende zu glauben, dass man damit in eine andere Welt kommt, ist das Asylrecht nicht dafür gegeben. Deswegen ist die Frage, was brauchen wir eigentlich? Wir brauchen geordnete Zuwanderung. Und deswegen ist diese Debatte, die wir den ganzen Tag nur über Geflüchtete führen, leider eine Debatte, die das gesellschaftliche Klima permanent zerstört. Denn eigentlich braucht Deutschland, braucht Thüringen, braucht Europa Zuwanderung. Und warum können wir nicht mit allen europäischen Nachbarländern Zuwanderungsabkommen abschließen bei gleichzeitigen Entwicklungsangeboten? Also ein Geschäft auf Gegenseitigkeit, bei dem wir Menschen ermöglichen, legal zu uns zu kommen, indem wir über Anwerbethemen vorher gezielt reden und würden damit einen Druck der Migrationswelle in andere Kanäle lenken. Denn wir würden sie auch von der organisierten Schlepperschaft wegkriegen. Ich würde sie gerne von der organisierten Kriminalität wegkriegen. Und da muss man sich auch ehrlich machen. Ein Teil der Schattenwirtschaft in unserem Land, aber auch in Europa, wird von denen organisiert, die auch menschliches Leid wiederum ausnutzen, um damit noch mehr Profit zu machen. Also die Erdbeere, die billigst gepflückt worden ist, ist möglicherweise von jemandem gepflückt worden, der nicht mal legal in der Existenz ist. Ich halte das für unanständig. Deswegen würde ich gerne, dass wir uns klar machen, 300.000 Menschen gehen in Thüringen in Rente, jetzt in Rente, aber wir haben nur 150.000 junge Leute, die nachfolgen. Wir brauchen Zuwanderung und die muss organisiert werden. Und deswegen brauchen wir eine Zuwanderungsdebatte und wir brauchen auch ein Bekenntnis, ob wir eine Zuwanderungsgesellschaft sein wollen und sein werden. Und was sind die Schritte, um dahin zu kommen, um auch die Vielfalt, die dadurch entsteht, auch als Bereicherung zu empfinden.
Nun hat sich Sarah Wagenknecht aber trotzdem abgesetzt von der Partei und hat gesagt, das geht so nicht für sie. Sie ist sehr erfolgreich in Ostdeutschland. Wie geht Ihre Partei damit um? Oder wie gehen Sie beispielsweise, wenn Sie mit Gregor Gysi sprechen, damit um? Überlegen Sie da ab und zu noch, hätten wir das nicht noch anders machen können? Oder sind das Tempi Passati und damit ist es dann
auch? Ich habe vorhin gesagt, dass die Frage einer pluralen Partei mich früher umgetrieben hat. Und ich darf darauf hinweisen, der Gründungsvorsitzende hieß Oskar Lafontaine. Die Fraktionsvorsitzende hieß Sarah Wagenknecht. Der erste Vorsitzende nach Oskar Lafontaine hieß Klaus Ernst. Alles Verantwortungsträger, die die Partei mit hätten beeinflussen können und sie offenkundig nicht beeinflusst haben. Und am Ende für sich dann den Weg gegangen sind, über eine längere Strecke mit den Mandaten der Partei, die wir gemeinsam errungen haben, dann die Ich AG zu gründen. Mit offenkundig Geldzuflüssen, die ich nicht beeinflussen kann, deren Transparenz mir unklar ist. Wir haben als Partei, und da hat die Kommunistische Plattform, deren Anhängerin Frau Wagenknecht war, immer darauf gedrängt, dass unsere Partei niemals gewerbliche Spenden annimmt. Niemals. Das ist bei uns in der Satzung ausgeschlossen. Jetzt sind Millionenbeträge da. Ich nehme das mit Erstaunen zur Kenntnis, dass die Wandlungsfähigkeit auch bei dem Positionswechsel, nochmal, das BSW wird Teil der Regierung in Thüringen werden. Das BSW über Sarah Wagenknecht verlangt aber Dinge, die landespolitisch gar nicht in der Zuständigkeit des Landes liegen. Aber Frau Wagenknecht kommentiert jeden Tag, was ihre Landesverbände zu tun haben, wenn sie regieren. Das ist die gleiche Frau Wagenknecht, die mich fürs Regieren am Anfang kritisiert hat. Deswegen sage ich, ich nehme zur Kenntnis, dass alte Positionen offenkundig heute nichts mehr wert sind. Deswegen braucht man nicht darüber reden, was wäre gewesen, wenn, weil ich nicht weiß. Muss ich dann darüber reden, was sie heute vertritt, oder muss ich darüber reden, wen sie früher kritisiert hat?
Nun sondiert das BSW in Thüringen mit, natürlich unter Ägide der CDU zusammen mit der SPD. Da scheint es aber nach wie vor sehr zu ruckeln. Auch da scheint ja Frau Wagenknecht aus Berlin noch eine große Rolle zu spielen, was die Linien angeht. Mit welchen Gefühlen oder mit welcher Einschätzung sehen Sie diese Gespräche im Moment? Glauben Sie, das wird was?
Ich will es mal grundsätzlich sagen. Wir heißen Bundesrepublik Deutschland, weil wir eine Republik sind, die sich aus einem Bund von selbstständigen Ländern bildet. Das nennt sich Föderalstaat. Und diese Form von zentralistischem Einflussnahme, die ich jetzt da gerade beobachten kann, finde ich wieder sehr unangenehm. Also dass eine Einzelperson, eine Partei sich nennt nach einer einzelnen Person und diese einzelne Person darüber entscheidet, ob ein Landesverband nun über Schulpolitik, über Kindergarten, über Beitragsfreiheit im Mittagessen oder die Beitragsfreiheit im Kindergarten Betreuung, das vermischt wird dann auf einmal mit Waffenlieferungen oder mit amerikanischen Raketensystemen, die aufgebaut werden sollen. Das ist tatsächlich die Frage, ob man Föderalebenen komplett durcheinander schmeißt. Ich habe mir das bei meiner Partei immer verbeten. Und ich würde mir wünschen, dass auch Frau Wolf die Kraft hat zu sagen, wir sind ein souveräner Landesverband und wir entscheiden selber. Deswegen, ich wünsche der Brombeere alles Gute. Die eigentliche Frage ist, wann haben Sie Ihren Koalitionsvertrag fertig? Und ich muss mich darauf vorbereiten, die Amtsübergabe so zu organisieren, dass sie zeitnah geschieht. Deswegen, ich wünsche, dass es eine gute Brombeere wird. Und dann werde ich als Abgeordneter, der ich den Auftrag habe, Interessen meiner Wählerinnen und Wähler zu vertreten, als Abgeordneter mich in die Debatten einmischen, wenn es darum geht, zum Beispiel Kindern die richtige Hilfe zu geben, Bildung richtig zu organisieren, Standards in unserem Land nicht abzubauen und die Frage von Arbeitnehmerrechten, sie zu stärken und nicht zu schwächen.
Nun ist es in diesem Jahr 35 Jahre her, dass die Mauer gefallen ist. Sie sind bereits seit 34 Jahren in Thüringen. Wenn Sie heute auf Osten und Westen in Deutschland schauen, würden Sie sagen, dass es da doch immer noch immense Unterschiede gibt oder hat sich da doch ein bisschen was angenähert?
Ökonomisch sind wir gemeinsam stark geworden. Psychologisch sind wir so weit auseinander wie noch nie.
Ist das ein Problem oder könnte das auch ein Reichtum sein?
Es wäre ein Reichtum, wenn die Mehrheitsentscheider mal zur Kenntnis nehmen würden, dass die Region der Minderheiten, also der zahlenmäßigen Minderheit, etwas einzubringen hat. Dann sind wir wieder bei Pluralität. Wenn man begreifen würde, dass eine Krankenhausreform, die man aus Ostdeutschland denkt, mit einem Landambulatorium verbunden wird, mit einer poliklinischen Betreuung und mit einer Gemeindeschwester, die in der DDR die Normalität dargestellt hat, die in Westdeutschland bis heute fast unbekannt ist. Wenn man begreifen würde, dass man so eine Gesundheitsreform macht, dann könnten wir unsere Krankenhäuser neu ausrichten. Wir könnten die Kreiskrankenhäuser als stabilen Faktor in der Region stabilisieren. Das haben wir Karl Lauterbach erklärt als ostdeutscher Ministerpräsidenten. Er fand das total spannend und hat uns da Unterstützung zugesagt. Dann wurde in Berlin eine Kommission gebildet und es war nicht mal ein Platz für einen Ostdeutschen vorgesehen. Wir haben ihm aber gesagt, es geht nicht um einen Platz, ein Plätzchen für Ostdeutsche, die mal wieder mitquaken dürfen, lästig nebenher die Stimme aus dem Osten, die man ungern hören möchte und dann sich gruseln, dass da alles komisch ist. Nein, wir haben gesagt, es gibt Angebote, die wir machen können. Längeres gemeinsames Lernen, eine bessere Kinderbetreuung. 10 Stunden sind bei uns die Kindergärten geöffnet mit der Servicezeit und 96% aller Kinder in Thüringen sind in Kindergärten untergebracht. In der Schule haben wir den Schulhort, das heißt, wir haben Ganztagsangebote, wir haben das Mittagessen, das im Kindergarten und in der Schule gereicht wird. Wir könnten gemeinsam auch den Weg gehen, die Campusschule auszuprägen und den Tag in der Praxis wieder stärker zu machen. Das heißt, eine Berufsorientierung viel früher zu machen. Das sind alles Themen, die hier normal sind. Jeder in der Mehrheit der ostdeutschen Gesellschaft wüsste sofort, von was ich rede. Und jeder in Westdeutschland guckt dich komisch an und sagt, was ist das denn?
Okay, das hört sich jetzt aber wieder nach der vielbesprochenen Arroganz des Westens an. Sehen Sie nicht auch auf der ostdeutschen Seite auch etwas?
Ich rede nicht von der Arroganz, ich rede einfach von Ignoranz.
Okay,
das
mindestens
ist viel
genauso schlimm.
Nee, es ist bitterer.
Ja, bitterer?
Es ist bitterer, weil das Problem ist, wir haben 100 Weltmarktführer aus Thüringen. Also kleine und mittelständische Betriebe, die ihre Märkte beherrschen. Ich habe gelernt in den Gesprächen, dass mir die ostdeutschen Gründer, die das aus den Kombinatsdingen, wo sie dann abgewickelt worden sind und sich selber aufgemacht haben, sich selber ermächtigt haben, heute sehr erfolgreich im Markt sind, dass die wenig darüber reden, dass sie Ostdeutsche sind. Weil sie die Erfahrung gemacht haben, sehr komisch behandelt zu werden. Und immer wenn ich das erzähle, kriege ich aus Westdeutschland wütende Anrufe, das wäre gar nicht wahr. Sie fänden ja Erfurt ganz toll, Sie wären ja da gewesen, hätten die Bundesgartenschau gesehen, hätten sich riesig gefreut, um dann zu sagen, ja, aber ist alles komisch. Sobald man wieder zu Hause ist und Fernseher anmacht und über Osten sieht, dass es doch komisch ist, dann ist es komisch. Die wählen komisch und so und das bleibt sich irgendwie treu. Früher war die PDS schuld an allem, jetzt ist die AfD schuld an allem und man hat ein gewisses Mitleid mit der Linken und mit mir. Weil man andererseits sagt, eigentlich wäre er ja ein guter Ministerpräsident und er könnte es ja auch bleiben, aber schade, dass seine Partei jetzt gerade dabei ist, sozusagen in die Bedeutungslosigkeit zu fallen. Und da nehme ich zur Kenntnis, dass die Frage, wie gehen wir eigentlich mit Veränderungen um, dabei leider nicht gesehen werden. Mein Plädoyer, tatsächlich auch mein politisches Plädoyer, ich würde mir endlich den Mut wünschen, nicht dauernd auf die AfD zu trommeln, sondern den Mut wünschen, mehr sich den Wählern zuzuwenden, dem Souverän. Mehr direkte Demokratie, mehr Bürgerarbeit, Bürgerräte. Also das habe ich jetzt bei mir einen ganzen Stab mit Bürgerarbeit seit Corona auf den Weg gebracht und sage, das müsste noch viel mehr verstärkt werden. Und wenn wir dann noch den Mut hätten, das Grundgesetz durch eine Volksabstimmung in eine Verfassung zu wandeln, so wie es die Väter und Mütter des Grundgesetzes gewollt haben, Artikel 146. Und dann wird mir sofort gesagt, dass ich ja das System ändern wollte oder dass ich dem Mainstream sogar jetzt noch alles vor die Füße werfen würde. Und ich sage, nee, solange wir Angst vor dem Souverän haben, solange wir uns nicht aufmachen und unsere Positionen stärker vertreten, in einer Auseinandersetzung, auch wenn es um Volksabstimmung geht. Mein Beispiel, die Regenbogenfahne in Neubrandenburg ist sie gerade mit Hilfe des BSW verboten worden. Das geht mir unter die Haut, das trifft mich. Und dann sage ich bei einer Volksabstimmung, wenn es mal um die Regenbogenfahne ging, es kann sein, dass die Mehrheit der Ostdeutschen die Regenbogenfahne ablehnen.
So, die Wahlergebnisse sind
könnte
im Moment.
Könnte sein. Es kann aber auch sein, dass wir gute Argumente haben, dass die Regenbogenfahne niemanden etwas nimmt und die Regenbogenfahne nicht die neue Staatsfahne ist, sondern einfach nur ein Zeichen für Vielfalt. Die Frage ist, wie viele Argumente haben wir eigentlich? Und warum trauen wir uns, die Argumente nicht zu sagen? Warum mischen wir uns nicht ein? Warum können wir nicht längeres gemeinsames Lernen, also Lernen bis zur Klasse 8, durch eine Volksabstimmung mal auf den Weg bringen? Warum können wir uns eine Campusschule nicht vorstellen? Und dann sagen, wir kämpfen darum. Das meine ich mit der Souveränität, die wir uns zutrauen sollten, dass wir sagen, lass uns die Bürger viel stärker mit einbeziehen. Deswegen werde ich auch in der kommenden Woche noch mal bei der Jahreshauptversammlung von Mehr Demokratie e.V. das Wort ergreifen und mich sehr stark machen für mehr direkt demokratische Partizipation in unserer Gesellschaft.
Nun ist es ja so, dass Sie vermutlich in der Tat in Bälde das Amt des Ministerpräsidenten, Sie sind im Moment geschäftsführend, abgeben werden. Wie sieht denn die weitere Zukunft des Bodo Ramelow aus?
Erstmal ist es so, ich beordne das Haus, das habe ich auch Herrn Vogt zugesagt und auch den Vertretern, die verhandeln. Wir haben diese Woche den Haushaltsentwurf für 2025 dem Parlament zugeleitet. Ich habe vor 10 Jahren keinen Haushaltsentwurf gehabt. Ich habe ein Defizit von 900 Millionen vorgefunden. Ich übermittle jetzt einen Haushaltsentwurf, der plus minus null aufgeht, aber kein Defizit hat. Das hat die CDU schon wieder völlig vergessen.
Dass nee, die CDU behauptet, dass hier ein ordentliches Defizit drin wäre, wenn
ich das richtig gelesen habe. Nee, das behaupten sie nur, aber ich habe 900 Millionen vorgefunden, reales Defizit. Und Sie kriegen von mir 165 Millionen Sparvolumen. 300 Millionen hat uns die CDU vor 2 Jahren abverlangt. Also 165 Millionen werden Sie ja schaffen können, wenn Sie vor 2 Jahren von uns 300 verlangt hätten. Und wenn die CDU der Meinung ist, man müsste aus diesem Haushalt 1 Milliarde streichen, dann können Sie das tun. Das ist Ihre Aufgabe im Parlament. Die CDU hat noch nicht verstanden, dass sie die Regierung übernimmt. Das finde ich das Kuriose. Deswegen habe ich denen jetzt den Haushaltsentwurf zugeleitet, so wie es die Verfassung vorsieht. Und die Arbeit müssen die Abgeordneten dann mehrheitlich selber machen. Und ich werde dort als Abgeordneter sehr aktiv für meinen Wahlkreis streiten und für die Menschen, die tatsächlich eine starke Stimme brauchen, wenn es um die Schwächeren in der Gesellschaft geht. Weil die geraten völlig unter die Räder, wenn keiner mehr über Kinderarmut redet, wenn keiner mehr darüber redet, was es im Alter heißt, nicht zu wissen, wie man die Pflegekosten bezahlt kriegt. Wenn wir darüber nicht reden, und das sehe ich als meine Aufgabe, daran
Sie haben als Landtagsabgeordneter, als einziger der Spitzenkandidaten ein Direktmandat errungen. Da haben wir eben schon mal ganz kurz, das haben wir eben schon mal ganz kurz gestreift. Das heißt, Sie werden dann darüber abstimmen. Ist es nicht auch, wenn Sie in die nächsten Jahre schauen, ganz angenehm zu sagen, jetzt sind mal die anderen dran, oder hätten Sie gerne noch weitergemacht?
Nein, ich habe ja klar gesagt, dass ich weiß, dass ein Amt, das man in der Demokratie erringt, immer ein Amt auf Zeit ist. Und jeder, der mich beobachten konnte, konnte sehen vom Wahlabend an, dass ich sehr aufgeräumt immer wieder gesagt habe, ich werde alle unterstützen, die jetzt geordnet das Haus übergeben bekommen. Und zwar alle Häuser geordnet übergeben bekommen. Und das ist mein Ehrgeiz, dass ich sage, jetzt ist der Punkt, wo sich von mir die Perspektive ändert. Aber dass ich jetzt mich daran ergötzen würde, wenn andere scheitern, das wird nicht passieren. Ich leide für dieses Land und ich kämpfe für dieses Land. Und ich würde es als sehr unangenehm finden, wenn man falsche Entscheidungen trifft. Und ich würde das auch thematisieren. Aber ich werde für dieses Land kämpfen, weil ich dieses Land liebe und in diesem Land verwurzelt bin. Hier, wo wir sitzen, habe ich vor 35 Jahren angefangen. Und das, was ich hier kennengelernt habe, war die Erkenntnis, dass damals die Menschen fast alle konfrontiert waren in jeder Familie mit Kündigungen, mit Entlassungen, mit Hoffnungslosigkeit, mit Perspektivlosigkeit. Und viele Menschen haben sich berappelt und haben gesagt, wir machen was draus. Wir sehen das als Chance. Und deswegen sage ich, die jetzige Zeit, die wir gerade erleben, ist angstbehaftet. Und diese Angst, der kann man entgegentreten, wenn man in die Gesellschaft Leitplanken einbaut. gegen Kinderarmut endlich eine Leitplanke einbaut, gegen Altersarmut endlich eine Leitplanke einbaut. Niemanden zwingt, im Rentenalter Flaschen sammeln zu müssen, sondern das Recht zu haben, im Rentenalter weiterarbeiten zu können, wenn man es möchte, aber nicht muss. Das ist der entscheidende Punkt, denn wir werden jedes Talent brauchen und wir werden sogar alle Älteren sogar brauchen, um die Aufgaben zu stemmen, die wir haben. Aber sie müssen eingeladen sein als Freiwillige, als freiwilliges Hineingehen und nicht als Zwang. Angst und Zwang sind die falschen Ratgeber. Sie zerstören im Prinzip das gesellschaftliche Zusammenleben und sie schaffen die Voraussetzungen, damit Populisten damit ihr schändliches Handwerk treiben.
Herr Ramelow, lassen Sie uns mit einem Datum enden, das mir in der Vorbereitung auf unser Gespräch immer wieder begegnet ist. Der 15. Juni. Was bedeutet der für Sie?
Der Tag, an dem unser Kind gesagt hat, dass sie schwanger ist. Und wir werden Ende Januar, so alles gut läuft, Oma und Opa werden. Und das war einfach eine schöne Erfahrung zu wissen, so jetzt wächst wieder etwas. Und in der Familie, auf das ich mich freue. Und es gibt so einen Nebeneffekt. Die beiden, wo das Kind jetzt zur Welt kommt, haben zwei Hunde und da haben sie gesagt, das ist jetzt einer zu viel. Und deswegen war die Aufteilung, sie kriegen das Kind und wir den Hund.
Lilo, wenn ich das richtig Lilo, gelesen genau. habe.
Die französische Bulldogge, die jetzt unser Leben wieder bereichert, denn dadurch, dass Attila gegangen ist, ist der Schmerz bei meiner Frau und mir natürlich sehr verwurzelt. Wenn man 16 Jahre mit so einem lieben Tier zusammengelebt hat, ist das schon was anderes. Und jetzt wuselt da so ein anderer, jüngerer, so eine jüngere Feldschnauze rum. Und wir freuen uns jetzt unglaublich auf das Enkelkind.
Bruno Ramelow, vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke auch herzlich.